Was aber sehr konstant war über die ganzen Jahre, die Statista das gemacht hat, sind diese Faktoren. Das Thema Image, das Thema Leadership und auch das Thema persönliche Entwicklung. Diese Treiber der Weiterentwicklungsbereitschaft, die sind sehr konstant. Die Einzelaspekte, die darunter, die bewegen sich ein bisschen, aber die Hauptcluster, die sind sehr konstant. Und wenn ich mir überlege, was möchte ich machen und was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus, wenn ich mich auf diese Dinge konzentriere, dann zeigen unsere ganzen Daten über diese 10 Jahre plus, dass ich da nichts falsch mache, wenn ich an diesen Dingen arbeite.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wir sind fast am Ende schon wieder mit unserer dritten Staffel. Die Zeit fliegt, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir widmen uns heute einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, und zwar Arbeitgeberanalysen. Liebe Anjali, wie ist dein Blick auf Arbeitgeberanalysen? Hast du damit schon mal gearbeitet? Wie tief bist du bisher in diesem Thema drin?
Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, unbeliebte Meinung ist immer gut, ne? Wenn die Gästinnen praktisch schon da sitzen und ich jetzt gefragt werde, wie ich das finde. Also, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, immer wenn ich mich mit irgendwelchen Beurteilungen, also so Siegel oder sowas befasst habe, bin ich einfach leider super schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es gar nichts bringt. Weil immer ganz oft, wenn ich das für meine Größen bei den Unternehmen angeguckt habe, dann war das, bitte gib mir 5.000 Euro, dann kriegst du irgendein witziges Siegel. Und das Echteste, in Anführungszeichen, was ich fand, war so Kununu und Glassdoor. Also da habe ich mich so ein bisschen für interessiert dann. Jetzt ja auch schwierig, weil die ja jetzt die Klarnamen rausklären müssen oder so. Also da wird ja eh viel passieren. Das Einzige, wo ich mal ernsthaft versucht habe, was zu reißen, war Best Place to Work, weil da gab es ja so Kriterien. Und da habe ich es einmal probiert und dann hatten wir andere Probleme.
Ich glaube, Anjali, viele Leute haben da noch relativ wenig Verständnis von. Und das ist auch der Grund, warum wir heute diese Folge aufnehmen. Und bevor ich gleich unsere heutigen Gäste vorstelle, ein paar Gedanken dazu von mir. Mir ging es ähnlich, bevor ich bei Statista gestartet habe. Und wenn ich jetzt mir anschaue, was für eine Analytik-Power hinter der Arbeit Arbeitgeberanalyse steckt, ob es ein Siegel gibt, aber auch welche Benchmarking-Möglichkeiten sich daraus ergeben, war ich total begeistert und habe das Thema, über das wir jetzt auch sprechen, natürlich auch in der eigenen Organisation ohne Siegel und ohne Auszeichnung, wir zeichnen uns ja nicht selber aus als Arbeitgeber, durchgeführt.
Aber
und
das ist das eure eigene Schuld. Also das ist halt auch dumm.
Statista, Best Employers, ausgezeichnet von Statista. War total begeistert über die Ergebnisse und es hat mir ganz, ganz viel neue Insights gebracht. Und vor allem, Spoiler auf die nächste Folge, wenn ich mir die Themen bei Kununu zum Beispiel anschaue oder Glassdoor, ich finde es immer ein bisschen wie eine Yelp-Bewertung oder Google-Sterne. Die Sachen, die du richtig cool findest oder die Restaurants, wo du gerne hingehst, ich gebe viel zu selten meinen absoluten Favorites dann 5 Sterne. Ich empfehle sie immer weiter auf der Tonspur. Aber gibt es viel zu wenig ein. Ich bin auch eher an dem Ende, wenn mich irgendwas total aufgeregt hat, dann gebe ich so 1 Stern. Und ich finde, das ist ein Phänomen, was man auch auf diesen Plattformen ganz oft sieht. Plus Themen, die durch Mitarbeitende ganz negativ wahrgenommen werden, die wir als HRler auch gar nicht in der Hand in Teilen haben. Beispielsweise Gehaltsniveaus. Wenn man in der Phase der Rezession ist und kein Budget hat, dann kann man die tollsten Prozesse der Welt aufgebaut haben für Salary Transparency, Gender Pay Gap, was auch immer. Aber man hat keine Möglichkeit, die Gehälter anzupassen. Das wird in den wenigsten Themen eben berücksichtigt, sondern es geht um den Outcome.
Warte, bevor du die Leute vorstellst, habe ich eine witzige Idee. Und zwar, ich bin jetzt einfach Symbolbild HRlerin, der gesagt wird, hol mal so ein Siegel fürs Employer Branding und ich habe meine Meinung und ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit, mich zu überzeugen, dass es nicht nur so ein Siegel ist. Weil du hast ja recht mit allem, was du sagst. Ich sag nur ganz oft, war es halt, gib mir Geld.
Ja, guck mal. Dann kriegst du jetzt, wirst du jetzt überzeugt über die Fragen. Und zwar haben wir heute als Gästin unserer Folge Silke Giesler, VP Analyse von Statista Air und Alexander Broch, Program Manager von unserem Employer Rating Produkt. Und bevor ich jetzt noch mal mehr erzähle, ein herzliches Willkommen an euch beide und ja, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne und danke, dass wir da sein dürfen. Genau, ich bin Silke, ich bin VP von Statista Air im Bereich Analyse und verantworte da den gesamten Produktionsprozess. Nicht mein Lieblingswort Produktion, aber es ist das, was wir in der Ranking-Erstellung machen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen zu Statista Air. Ich bin seit 2012 bei Statista, ziemlich von Beginn an, da sind noch ein paar Jahre davor. Aber dann ging es irgendwann richtig los und habe das ganze Ranking-Geschäft mit aufgebaut und natürlich auch einige der skeptische Dinge dazu auch schon gehört und freue mich, dass wir heute auch drüber sprechen, wie Dinge wahrgenommen werden. Und habe vor allem mein allererstes Ranking, was ich mit aufgebaut habe, ist das Arbeitgeber-Ranking. Und das haben wir dann in die Welt ausgerollt und haben das jetzt mittlerweile in über 50 Ländern und machen auch 50 Rankings pro Jahr, so ungefähr zu verschiedensten Themen. Und freuen uns heute zu zeigen, wie wir das weiterentwickelt haben und ein Rating gebaut haben.
Mich hat's total überrascht noch nach meinem Start, was wir eigentlich da so alles tun. Von daher lass uns da sehr, sehr gerne nochmal drauf eingehen. Alex, einmal over to you.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Alex Broch, mein Name. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr bei Statista und bin hergekommen, um das aufzubauen, über das wir heute auch sprechen wollen, also unser Employer Rating Produkt. Habe aber schon viele, viele Jahre vorher mit Statista zu tun gehabt, nämlich auf der Partnerseite, da ich, bevor ich bei Statista war, 14 Jahre bei Axel Springer war und habe da ganz früh schon mit Statista und den ersten Rankings zu tun gehabt, die wir damals für unsere Medienmarken Autobild und Computerbild primär aufgebaut haben und sind da auch schon 2017, glaube ich, das erste Mal auf Silke getroffen, wo wir dann zusammen deutsche Rankings im Autoumfeld aufgebaut haben. Also ich kenne die Arbeitsweise von Statista und auch die Methodik, die dahinter steckt, sehr, sehr lange und ja, habe jetzt so das komplette Bild. Nicht nur auf der Medienpartnerseite, sondern jetzt auch auf der Statista-Seite. Und für das Employer Rating bin ich sozusagen ja an der Schnittstelle eigentlich zwischen den Teams von Silke, also den Analysten und dann den eigentlichen Unternehmen, also den HR-Abteilungen auf der anderen Seite tätig. Und ja, freue mich, heute hier zu sein und euch mehr Einblicke zu geben und zu erläutern, was wir so tun.
Ich kenne Statista ja jetzt als die Seite, wo ich mir meine Zahlen raussuche. Also wenn ich gucken will, wie viele Leute sind in der gesetzlichen Krankenkasse oder wie viele Leute wohnen denn, arbeiten in Baden-Württemberg im Vergleich zu Bayern in Vollzeit, da finde ich euch ja. Und auch bei allen anderen Vergleichssachen, was heißt denn jetzt Employer Rating? So, hey, warum macht ihr das denn?
Ich würde sagen, wir fangen erstmal nochmal einen Schritt weiter an, nämlich was genau macht Statista Air eigentlich? Und dann gehen wir aufs Employer Rating über, weil ich habe Statista Air als wirkliches Ranking-Geschäftsmodell kurz vor meinem Start das allererste Mal überhaupt wahrgenommen. Und das kleine Anekdote, es ging um eines eurer Diversity-Ratings zusammen mit Forbes. Und zwar hat mir der Jannis bei LinkedIn geschrieben, dass wir mit About You dort gelistet sind. Wir waren jetzt nicht auf einem riesengroßen, weiten vorderen Platz. Allerdings waren wir mit eins der kleinsten Unternehmen, die es überhaupt auf die Liste geschafft haben, ohne ein dezidiertes Diversity-Team, sondern ausschließlich über Employer Resource Groups. Wir haben uns riesig darüber gefreut. Und da hatte ich tatsächlich schon bei euch unterschrieben und wusste, dass ich zu Statista komme, aber es war noch nicht offiziell. Aber da habe ich das allererste Mal gesagt, boah, was hat das eigentlich für einen Scope? Wie viele Listen sind dahinter? Wie viele Auszeichnungen sind dahinter? Was sind da eigentlich alles für namhafte Medienpartner hinter? das war für mich ein totaler Aha-Moment. Deswegen glaube ich, lass uns damit sogar einmal starten. Was genau ist eigentlich Ranking und wie leiten sich daraus die Employer-Rankings ab?
Sehr gern, genau. Also das ist das, was, glaube ich, wirklich viele nicht wissen, dass wir neben der Daten- und Statistikplattform bei Statista das Ranking-Geschäft haben. Und im Jahr erstellen wir über 180 Rankings mit renommierten Medienmarken. Also das sind zum Beispiel Time Magazine, Forbes, Financial Times, Brand 1 als Beispiel in Deutschland. Und das über Themen weg von die besten Berater in Deutschland mit Brand 1 zum Beispiel zu den besten Arbeitgebern in der USA mit Forbes. Und dann haben wir Customer Service. Alex hat es schon genannt. Wir haben auch Betrachten nach Autohändler. Also die Themen sind sehr vielfältig. Und das, was uns auszeichnet, ist, dass wir unabhängig befragen bei den meisten Rankings. Sie sind alle datengetrieben. Aber ist es nicht so, dass je nach Ranking ist es unterschiedlich, bei Ratings natürlich ein bisschen anders, aber dass die Unternehmen sich bei uns sagen, ich möchte jetzt gerne auf dieses Ranking, sondern wir zeichnen sie unabhängig davon aus. Und danach haben sie die Möglichkeit, damit zu werben oder auch, wie Annika eben gesagt hat, auch für ihre Pressemitteilung zu nutzen und auch positiv zu kommunizieren. Das ist ja auch das Ganze. Also wir sind so das Datenhaus oder die ganzen Datenprozess von der Erstellung für die Rankings, von der Methodikentwicklung bis zur Auswertung liegt bei uns und das geht dann an den Medienpartner, das er veröffentlicht und das über 180 Rankings weltweit mit sehr vielen verschiedenen Medienmarken. Und eines der größten neben dem ganzen Healthcare-Bereich, den wir haben, größten Themen, die wir haben, ist das Arbeitgeber-Ranking oder das Topic-Cluster Arbeitgeber, wo wir, wie ich ja anfangs gesagt habe, über 50 Projekte pro Jahr haben und jetzt daraus festgestellt haben, wir wollen weitergehen, wir wollen neben den Befragungen auch noch mehr Insights generieren und haben daraus dann das Rating entwickelt. Dazu kommt dann aber gleich Alex.
Und wenn du sagst, Silke, ihr arbeitet mit Medienpartnern zusammen, hast du gesagt, ne?
Mhm, genau.
Für die Leute, die jetzt nicht in der Statista-Welt sind, was heißt das denn? Heißt es, ihr kriegt von denen die Daten, crawlt ihr das über Berichte oder delivern die euch was oder wie?
Nee, wir arbeiten in einer Partnerschaft zusammen, wo wir die Aufgaben verteilen. Und bei uns, also wir bekommen keine Daten von den Medienpartnern, sondern wir erheben die Daten entweder über Befragungen oder KPIs, die wir manchmal mit Drittpartnern, manchmal recherchieren wir sie selbst, fügen das alles zusammen und der ganze Auswertungsprozess liegt bei uns. Das, was der Medienpartner dann macht, ist, dass er es veröffentlicht, Artikel drumherum schreibt und den Kontext gibt und das einbettet. Also und auch dann die Marke, ne? Also wenn wir natürlich, ist es statistisch stark, besonders auch in Deutschland, aber mit der Medienmarke zusammen ist es eine gute Kooperation, wie wir besonders auch dann die Aufmerksamkeit darauf richten.
Und das heißt ja dann auch praktisch, weil du eben das Thema Unabhängigkeit schon gesagt hast, dass ihr sagt, wir gucken uns nur die Daten an, zeigen, was die Daten zeigen und die Kommunikation und sowas machen dann die Medienpartner, was ja noch mehr für die Unabhängigkeit sorgt, weil ihr denen ja nicht sagt, schreib mal, Statista ist der tollste Arbeitgeber von allen, gemessen bei Statista.
Genau, also das ist genau so. Wir machen die Daten, wir werten das unabhängig aus, auch der Medienpartner. Natürlich gibt es manchmal Vorgaben, weil es bestimmte Richtlinien gibt, vom was ist im Scope, was ist nicht im Scope, da stimmen wir uns ab. Aber der Medienpartner hat auch kein Mitspracherecht, in dem das Unternehmen ist jetzt auf Rang so und so, sondern wir liefern das Ranking und der Medienpartner veröffentlicht das dann. Deswegen ist das beides unabhängig voneinander.
Na, zumal das vielleicht noch einmal kurz die Perspektive von einem ehemaligen Medienpartner. Die Unabhängigkeit der Marke und die journalistische Unabhängigkeit ist ja in einem großen Medienhaus eins der höchsten Güter, die es so gibt. Und dementsprechend, wenn man ein großes Medienhaus ist, dann achtet man sehr genau darauf, wie glaubwürdig das ist und wie wenig angreifbar das, was man so veröffentlicht. Dementsprechend vorsichtig sind auch all diese Partner bei der Auswahl ihrer Partner und dass Statista sich da so ein Netzwerk aufgebaut hat. Ich glaube, das spricht auch für die Auswertungen, die wir so machen, da ja wirklich sehr, sehr renommierte große internationale Marken dabei sind, die sehr, sehr vorsichtig sind, was sie mit ihren Marken so machen, um die nicht zu beschädigen.
Wollt ihr vielleicht da nochmal genauer drauf eingehen und sagen, wie genau unterscheiden sich die Produkte? Und danach gehen wir mal rein und sagen, ich bin jetzt HR-Lerin und ich sage, ich möchte so ein Rating bei euch beauftragen. Was genau muss ich eigentlich machen? Wie läuft sowas ab? Aber erstmal, was unterscheidet eigentlich ein Ranking? Was ist das Rating? Was sind das für unterschiedliche Produkte für Arbeitgeber?
Das Ranking zeigt den Ist-Zustand und primär die Sicht der Arbeitnehmer. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir die öffentlich verfügbaren Daten einsammeln und dann über die Befragung die Arbeitnehmersicht. Das ist quasi die Bestandsausnahme, also so ist es. Aber woran liegt denn das, dass meine Mitarbeiter mich so sehen? Das ist in der Methodik, um das Ranking zu erstellen, so nicht verankert. Und da war der Wunsch der Unternehmen mit ganz vielen, die wir gesprochen haben, wie kann ich mich denn verbessern? Wie kann ich denn daran arbeiten? Und dafür haben wir dann die Weiterentwicklung aufgesetzt oder entwickelt und gesagt, okay, dafür brauchen wir ganz explizit die Sicht des Arbeitgebers. Also was hat der Arbeitgeber eigentlich gemacht und aufgebaut und welche Prozesse und Guidelines gibt es dort? Also Dinge, die das Unternehmen beeinflussen kann, warum seine Mitarbeiter es so wahrnehmen und so sehen. Das ist ein Punkt gewesen, also die Arbeitgeberperspektive damit einfließen zu lassen, um am Ende konkret einsteigen zu können und auch konkrete Handlungsempfehlungen zu geben oder auch aufzuzeigen, wo sie schon sehr, sehr gut agieren als Arbeitgeber, weil es hier um eine ganz bewusste Entscheidung des Arbeitgebers entsteht, in diesen Ratingprozess einzusteigen, also das durchführen zu lassen von uns. Ab einer gewissen Mindestgröße, die so ungefähr bei 100 Mitarbeitern liegt, kann das jedes Unternehmen durchlaufen. Also das ist skalierbar auf sämtliche Unternehmensgrößen und auch in Regionen und Industrien anwendbar. So haben wir die Methodik gebaut, sodass das für uns das Rating, die Weiterentwicklung aus dem Ranking.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, klassischerweise hat Statista Statistiken gemacht und Daten erhoben. Irgendwann habt ihr gemerkt, sehr verkürzt dargestellt, man kann ja mit diesen Daten auch Rankings machen und guckt dann, was sind die besten, also von Autos bis hin zu Arbeitgeber, basierend auf Daten, die öffentlich zugänglich sind und ihr erhoben habt durch, ne, was auch immer. Aber dieses Ranking war etwas, was mir passiv als Arbeitgeber passiert, also als gerankte Institution. Und jetzt, und darüber wollen wir heute reden, habt ihr gesagt, wir wollen nicht nur sagen, Arbeitgeber XY ist gut oder ist im Ranking auf Platz 5, sondern eben auch gucken, woran liegt es und was kann man beeinflussen. Und dafür müsst ihr jetzt als neues Produkt natürlich mit dem Unternehmen auch reden, weil die auch Prozesse und sowas reinkippen. Und das neue Produkt ist natürlich für HR ungeschminkt spannend und deswegen reden wir darüber, weil wir jetzt verstehen, welche Hebel kann man denn drehen als HR, weil ihr ja wisst, welche Kriterien relevant sind. Richtig?
1000%. Kannst anfangen, das ist erst
deine. Ich mache jetzt Sales bei euch, Freunde.
Dein Einstellungsgespräch bestanden. Silke und Alex melden sich im Nachgang.
Okay, cool.
Anjuli hat ja jetzt die Brücke gebaut und nochmal gesagt, hey, was bedeutet das eigentlich von dem Analyseprozess quasi und was macht ein solches Rating oder Ranking besonders in einem Markt, wo man ja auch viele Siegel einkaufen kann, ohne dass viel dahinter ist. Gehen wir mal einen Schritt weiter und stellen uns jetzt vor, ich bin HRlerin und sage, ich finde es total spannend, ich würde aber gerne mitmachen. Wie läuft sowas eigentlich ab? Wie messt ihr, was Mitarbeitende über mich sagen? Und ja, wie läuft eigentlich so ein Prozess ab in aller Kürze?
Ich kann sehr gerne starten. Also, wie messen wir das Ganze? Wir haben die Methodik so aufgebaut, dass wir uns zwei Datenquellen primär angucken. Das eine ist die Arbeitgeberseite, das ist das HR-Audit bei uns. Das ist ein Fragebogen, den wir mit dem Unternehmen zusammen durchführen. Das Unternehmen, also die HR-Abteilung, füllt diese Fragen aus. Und wir schauen uns, da unsere Analysten schauen sich am Ende dann die Daten an. Das ist die verpflichtende Komponente, denn nur so können wir verstehen, was im Unternehmen eigentlich für Prozesse, für Richtlinien, für Dinge vorherrschen. Und auf der anderen Seite, und das ist eine optionale Komponente, ist die Arbeitnehmerbefragung, also dass das Unternehmen durch uns, wir erarbeiten oder haben einen Fragebogen erarbeitet, den wir dann an die Arbeitnehmer gemeinsam mit dem Unternehmen verteilen, wo dann die Arbeitnehmer die anonyme Möglichkeit haben, ihren Arbeitgeber zu bewerten. Und diese beiden Dinge, diese beiden Datenquellen, bauen aufeinander auf oder sind miteinander verknüpft, sodass wir auf der einen Seite sehen können, was hat das Unternehmen eigentlich für Prozesse, Guidelines geschaffen und ja, etabliert, und auf der anderen Seite, wie nehmen dann die Arbeitnehmer das wahr? Was sind unsere Datenquellen dafür und wie haben wir das Ganze strukturiert und wie bewerten wir das Ganze eigentlich? Dafür haben wir versucht, möglichst nah an der gelebten Praxis der HR-Abteilung zu sein. Und als strukturgebende Komponente haben wir uns dafür den Employee Lifecycle entschieden. Und wir schauen uns wirklich an von ja, Mitarbeitergewinnung, also Attraction, hin zu Recruiting, über das Onboarding, also einmal den kompletten Lifecycle entlang bis zum Exit-Prozess wirklich. Also wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt, das haben wir strukturiert in 14 unterschiedliche Kategorien entlang dieses Lifecycles, haben daraus die Struktur für beide Fragebögen abgeleitet. Und dazu kommt dann eigentlich der sehr spannende Teil, die Auswirkung. Da bedienen wir uns einem sehr bekannten, etablierten Konzept aus der menschlichen Motivationspsychologie, der Self-Determination Theory, die wir dafür zur Rande ziehen, mit den drei Dimensionen, die da vorherrschen sind in der Theorie, also der Autonomie, der Zugehörigkeit und der Kompetenz. Diese drei Dimensionen gucken wir uns an, wie die einzelnen Dinge die Dimensionen beeinflussen und können daraus dann die eigentliche Bewertung ermitteln.
Vielleicht noch ergänzend auch dazu, was dadurch, dass ja viele HR-Abteilungen mittlerweile auch sehr KPI-basiert arbeiten und ihre KPIs haben, als auch, dass sie Mitarbeiterbefragungen machen. Das gibt es ja häufig in den Unternehmen schon. Das, was das Rating dazu bringt, ist natürlich einmal unsere externe Perspektive darauf und auch das Benchmarking, was wir haben aus den Daten, die wir haben, und die Kombination von beiden. Also wie ist der Prozess, den ich etabliert habe als HR-Abteilung, wie wird er auch wahrgenommen von den Beschäftigten? Wie weit ist der Prozess im Vergleich auch zu anderen in der Zukunft und wie flexibel bin ich zum Beispiel oder wie viel Autonomie gewähre ich meinen Beschäftigten?
Dieses Thema Self-Determination-Theorie, ich freue mich tatsächlich immer, wenn sich, ich sag mal, wissenschaftlichere Konzepte, die man jetzt aus der Psychologie beispielsweise gut kennt, im Doing pragmatisch wiederfinden. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt noch nicht kennen, könnt ihr uns ein kleines bisschen mehr nochmal Einblicke geben über die Self-Determination Theory, also das dem Rating zugrunde liegende Konzept?
Der Employee Lifecycle sagt noch nichts so richtig darüber raus, wie zufrieden sind eigentlich meine Mitarbeiter oder was habe ich genau getan. Deswegen haben wir das auch nur als die strukturgebende Komponente, nur in Anführungszeichen, genutzt. Was wir aber sehen und das, was ja auch die Grundlage der Self-Determination Theory an der Stelle ist, die Grundannahme ist, dass ein motivierter Mensch, ein motivierter Mitarbeiter die bestmögliche Leistung erbringt, zufrieden ist, wenn er motiviert ist und am Ende dann auch positiv über seinen Arbeitgeber denkt und einen guten Job macht. Die Theorie legt zugrunde, dass drei wesentliche Dimensionen diese Motivation beeinflussen. Also zum einen die Autonomie, das Gefühl, selbstbestimmt handeln zu können und in der Arbeitswelt, ja, wie kann ich als Mitarbeiter das mitgestalten? Habe ich flexible Arbeitsmodelle? Wird meine Eigenverantwortlichkeit da an der Stelle gefördert? Die zweite Komponente oder die zweite Dimension, die das beeinflusst, ist die Kompetenz. Also das Gefühl, wirksam zu sein und zu wachsen und dass ich auch mich entwickeln kann, dass es einen Entwicklungsprozess für mich gibt. Auch das führt am Ende wieder dazu, dass meine Motivation steigt oder die Motivation des Mitarbeitenden steigt. Und der letzte Punkt, in Deutsch Verbundenheit oder Relatedness, also wie zugehörig fühle ich mich eigentlich zu etwas? Ist da ein Umfeld geschaffen worden, wo es eine gute Kultur gibt, wo ich gerne hingehe, dass sich das vernünftig für mich anfühlt? Und diese drei Dimensionen führen halt wesentlich dazu, dass ich am Ende motivierte Mitarbeiter habe. Und wir haben es so aufgebaut, dass sich unsere Fragen, dass wir all die Fragen, die wir stellen in diesen Fragebögen, die wir durchführen, diesen Dimensionen zugeordnet werden und dann gucken, welche dieser Teile entlang des Employee Lifecycle beeinflussen eigentlich welche Komponente. Und so ist jede Frage einer dieser Dimensionen zugeordnet und die Ausprägung je nachdem, wie gut Dinge da etabliert sind oder diese Dimensionen fördern, führt dann am Ende zu einer entsprechenden Bewertung, die idealerweise dazu führt, dass sich motivierte und dementsprechend glückliche, positiv gestimmte Mitarbeiter haben, die dann auch ja positiv über das Unternehmen denken und das Unternehmen auch weiterempfehlen würden.
Sind diese Kriterien in eurer Wahrnehmung über alle Branchen anwendbar oder ist es schon, dass man sagt, hey, das ist jetzt klassischerweise bei White Collar mehr anwendbar als im Handwerk zum Beispiel?
Also die Annahme ist, dass es universell gültig ist, ähnlich wie bei der Weiterempfehlungsbereitschaft. Auch da ist es natürlich nicht in jeder Branche gleich. Also das ist ja wichtig. Die Branchen sind unterschiedlich, Regionen sind auch unterschiedlich. Aber dass man ein Konzept, wenn man das auf eine Branche zum Beispiel betrachtet oder über einen bestimmten Wirtschaftsbereich, dass man dann vergleichbare Ergebnisse erzielen kann oder also Ergebnisse, die man vergleichen kann, das ist die Annahme dahinter. Das sehen wir auch bei den Rankings, haben wir den INPS als Basis, wo wir auch sagen, ja, die Branchen sind unterschiedlich, aber wenn ich innerhalb meiner Branche weiterempfehle und mein Wissen aus meiner Branche und meine Arbeitsbedingungen habe, dann kann ich diese Ergebnisse vergleichen, die darüber kommen, mehr als über jeden einzelnen Aspekt, der gefragt wird. Und so ist es auch bei der Self-Determination Theory als obendrauf, wenn ich das innerhalb Branchen, Regionen und bestimmten Soziodemografiker messe, dann ist es vergleichbar und man kann daraus Ableitung treffen.
Ach so, ja, macht ja total Sinn. Also im Grunde nochmal in unrein ausgedrückt, ich sollte nicht das Autonomiebedürfnis zwischen dem Senior Controller komplett mit dem Logistiker, also der Inhalt ist unterschiedlich, aber das Bedürfnis, autonom seinen Prozess oder seinen Arbeitsweg zu machen, ist natürlich gleich. Macht total Sinn, vielen Dank. Ja.
Kleine Fußnote dazu, menschliche Bedürfnisse sind gar nicht so unterschiedlich, immer, egal wo man hinschaut. Kurzer Reminder, weil mir einfach dieses Thema total wichtig ist und es ja gerade sehr viel diskutiert wird mit, warum schauen wir eigentlich so viel auf Bedürfnisse und wir müssen mal wieder mehr leisten, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man kann immer noch Arbeitgeber bleiben, man ist ein Arbeitgeber und nicht die beste Freundin einer Person, nichtsdestotrotz schließt das nicht aus, dass man auf Bedürfnisse schaut und in der Regel, wenn man Bedürfnisse von Mitarbeitenden nicht ganz unter den Tisch kehrt, kriegt man das auch zurück, indem man mehr Motivation bekommt und bessere Performance.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir in die Inhalte gehen. Sind alle drei Kriterien gleich wichtig? Seht ihr das in den Daten oder kann man sagen, Kompetenz macht viel mehr mit einem als die Autonomie? Also so ein bisschen wie die Hygienefaktor, wo man sagt, wenn das eine nicht erfüllt ist, kann das andere nicht? Oder sind es eigentlich drei gleichwertige Kriterien?
Sie haben alle ihre Relevanz und ihre Bedeutung, aber sie sind nicht alle quasi genau ebenbürtig in ihrer Bedeutung und auch in dem, was man so messen kann aus dem Rating heraus. Und es gibt natürlich auch regionale Unterschiede zur Bedeutung an sich. Also der Autonomiegedanke oder der Anspruch an Autonomie ist in Mitteleuropa oder in Nordeuropa sicherlich ein anderer als in Asien. Und das haben wir auch in der Entstehung oder in der Entwicklung der Methodik gelernt, wo wir global mit HR-Experten uns ausgetauscht haben, um genau das einmal zu challengen. Sind wir da eigentlich auf dem richtigen Weg? Und dann war in Gesprächen mit asiatischen HR-Experten ganz klar, die sagen, ja, Autonomie hat hier nur eine ganz andere Bedeutung. Also ihr dürft nicht das annehmen, was in Europa vielleicht als Autonomieverständnis vorherrscht. Da würden hier Mitarbeiter auch im Zweifel überfordert werden. Aber das ganze Thema Kompetenzentwicklung ist an der Stelle viel wichtiger. Also, dass ich mich weiterentwickle, dass ich da einen Mehrwert bringe und dass ich für mich als Mitarbeiter besser werde. Dementsprechend schauen wir schon sehr genau, mit welchem Unternehmen sprechen wir denn da. Natürlich ist die Methodik die gleiche, aber wir müssen uns sehr genau angucken, wo kommen denn die Antworten eigentlich her, um dann auch eine entsprechende Gewichtung da reinzubringen. Das ist nicht einfach one fits all ist, sondern dass man sich die speziellen regionalen Gegebenheiten da genau anguckt.
Und in Zukunft, also wir sind ja auch am Beginn des Ganzen, deswegen glaube ich, wird das nachher total spannend, dass wir auch das noch weiter rausfinden können, welches von den dreien hat den größten Einfluss. Wenn man jetzt auf die Daten, die wir jetzt über die letzten 10 Jahre erhoben haben, guckt, wäre meine Annahme, dass auch Kompetenz mit das Wichtigste ist, weil wenn wir da an die Faktoren gucken, ist das, ich kann mich entwickeln und ich werde gesehen und bekommt Feedback und Leistung wird anerkannt, immer sehr hohe Korrelation mit der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsbereitschaft.
Ja, in Berlin ist Autonomie am allerhöchsten. Regionale Unterschiede.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich durfte das Ganze ja schon mit meinem Team einmal verproben, damit wir auch sagen, wie lange dauert so eine Erhebung. Natürlicherweise, wie schwierig ist das, an die Datentöpfe dranzukommen innerhalb von HR-Teams. Wie läuft so ein Audit-Prozess ab? Also stellen wir uns vor, ich bin jetzt HR-lerin, ich habe mich entschieden, ich möchte das gerne machen. Wie geht's dann weiter und wie lange braucht man dafür und in welche ganzen Datentöpfe muss ich überhaupt reinschauen und Zahlen crunchen?
Wir haben uns bei dem Prozess oder wir haben den Prozess versucht, bewusst schlank und relativ klar strukturiert zu halten, um das ja für alle nachzuvollziehbar zu haben. Es fängt damit an, dass man sich ganz regulär registriert und wir uns einmal oder unsere Analysten sich einmal die grundsätzliche Passung von dem Unternehmen angucken. Also können wir das Unternehmen überhaupt auditieren? Das ist eine sehr schnelle Analyse, die wir da machen. Da geht es ein Stück weit um Branchen und Größen, die die Analysten sich angucken. Danach startet die Phase der Datenaufbereitung, also die Fragebogen bzw. der Fragebogen. Als erstes das HR-Audit würde dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Der Aufwand, der da in einer Personalabteilung entsteht, liegt irgendwo zwischen 1 und 2 Tagen. Und üblicherweise sind eigentlich alle Daten, die wir da abfragen, in der HR-Abteilung zu verorten. Also da braucht es nicht noch groß andere KPIs, die irgendwo aus anderen Abteilungen zugezogen werden. Und es ist auch nicht nur so, dass es wirklich KPI-basiert ist, sondern da wird viel nach etablierten Prozessen, Onboarding als ein Beispiel, ein strukturierter Onboarding-Prozess. Und dann fängt es erstmal an mit einer simplen Ja- oder Nein-Frage. Gibt es einen Prozess in dem Unternehmen? Und falls ja, dann gibt es die Möglichkeit, in einem Freitextfeld diese Prozesse zu beschreiben. So ein Stück weit zum Wesen des Audits. Dafür hat das Unternehmen 30 Tage Zeit. Und in diesem HR-Audit wird auch ein Stück weit die Basis gelegt für die Mitarbeiterbefragung, die sich daran anschließen kann. Das Charmante daran ist, wenn das Unternehmen tief in seine Strukturen einsteigen möchte, also sich am Ende genau anzuschauen, wie sehen mich eigentlich welche Teile meiner Mitarbeiter? Also um auf das Beispiel von eben zu kommen, White Color versus Blue Color, das ließe sich segmentieren in dem Audit bis zu einem Maße, wo wir die Anonymität des einzelnen Mitarbeiters gewähren können. Aber die Möglichkeit besteht, das Unternehmen zu segmentieren nach Mitarbeitergruppen. Und das würde dann nochmal 2 bis 3 Wochen dauern, quasi die Mitarbeiterumfrage, die wir laufen lassen würden. Und zu dem Abschluss würden dann unsere Analysten in die Auswertung einsteigen. Das dauert 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wie viel Ratings wir aktuell so parallel haben. Aber in spätestens 3 Wochen hat das Unternehmen eigentlich sein Ergebnis. Dann gibt es einen strukturierten Feedback-Call mit unseren Analystenteams, wo die Ergebnisse im Detail mit dem Unternehmen durchgegangen werden und dann auch ganz konkret darauf eingegangen wird, wo ist das Unternehmen schon sehr gut unterwegs und wo ist vielleicht Raum für Optimierung, also um dann ganz konkret in diese Handlungsempfehlung gehen zu können. Und danach würden sich dann die Dinge anschließen, dass es dann zu der entsprechenden Auszeichnung bekommt, das Unternehmen das etwaige Siegel zur Verfügung gestellt bekommt und auch die Reports und die eben schon erwähnten Benchmarks.
Wir haben ja am Anfang ein großes Versprechen gegeben, und zwar zu sagen, dass wir auch nochmal Blick reingeben, was haben wir eigentlich gefunden? Was genau macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus? Und vor allem, was haben HR-Verantwortliche eigentlich selber in der Hand, trotz externer Faktoren, trotz makroökonomischer Widrigkeiten? Was kann man eigentlich tun, um wirklich einen guten Arbeitsplatz zu gestalten? Was habt ihr gefunden? Was macht eigentlich nach den Analysen den Unterschied? Was ist eigentlich ein exzellenter Arbeitgeber?
Vielleicht das, was das Entscheidende ist, ist, dass es nicht die wirtschaftliche Zeiten, wenn es runtergeht, dann kann man im Zweifel das Gehalt auch nicht gerade nicht beeinflussen oder da nicht direkt dran arbeiten. Aber auch das zeigen die Daten auch. Also das ist nicht der Hauptpunkt, wo Weiterempfehlungsbereitschaft oder Zufriedenheit von Beschäftigten steigt, sondern das sind eher die weicheren Themen und da auch, wo in meinen Augen auch People und HR dran arbeiten kann und direkten Einfluss drauf hat. Und das sind die Treiber bei uns: Image und Growth, Atmosphäre, Leadership und Development. Also was für Strukturen werden gelebt? Wie schaffe ich eine vertrauensvolle Atmosphäre, auch besonders in der Zeit von AI? Wie schaffe ich Security und eine Wohlfühlatmosphäre, klingt jetzt zu weich, aber eine Atmosphäre, wo ich arbeiten kann, wo ich mich selbst entwickeln kann und meine Autonomie entfalten kann. Wie kann ich wachsen und wie kann ich mich weiterentwickeln? Und diese Strukturen aufzusetzen und auch die Kultur zu schaffen, darauf kann man direkt Einfluss nehmen, anders als ob die Wirtschaft gerade hoch oder runter geht.
Ich würde gerne einmal das Thema Image fragen. Darüber sind wir ja auch so ein bisschen gekommen, Employer Branding. Für mich ist die erste ketzerische Frage: Du hast doch gesagt, das sind Sachen, die ich beeinflussen kann. Image? Reden wir hier über PR-Arbeit? Reden wir über Net Promoter Score? Reden wir über Purpose? Vielleicht kannst du da noch mal 1-2 Worte zu sagen.
Also das Thema Image ist bei uns natürlich ein Cluster aus ganz vielen einzelnen Facetten, die wir dazu subsumiert haben. Und die Dinge, die die höchste Korrelation haben, die wir über Jahre messen können, das ist zum einen, dass die Mitarbeiter gut über das Unternehmen sprechen und zum anderen, dass das Management, also das Leadership-Team, loyal zu den Mitarbeitenden steht. Und das am Ende formt ein Image, das zusammenhängt, oder diese beiden Dinge sind die für uns wichtigsten Komponenten. Natürlich kann ich nur bedingt beeinflussen, wie meine Mitarbeiter über das Unternehmen reden. Aber wenn ich, und da ist der zweite Punkt, glaube ich, sehr wichtig, wenn meine Führungsebene loyal und offen zu den Mitarbeitern ist, dann beeinflusst das diese zweite Komponente sehr wohl. Und das kann ich sehr wohl beeinflussen. Und da geht es ja nicht darum, dass es immer nur positive Nachrichten sind, die das Management da verkündet. Aber wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass offen mit ihnen kommuniziert wird und Dinge so benannt werden, wie sie sind, und auch wenn die nicht immer positiv sind, dann hat das einen Einfluss. Und das sind sehr wohl Dinge, die ich durch entsprechende Führungskräfteschulungen beeinflussen kann, dass ich ein Leadership-Team habe, die sich an diese Dinge hält.
Wenn wir kurz politisch werden. Es gab ja im März diesen Jahres ein relativ großes Thema mit Fritz Kohler, weil die ja auf einmal den CDU-Parteitag gesponsert haben und sich ja sonst sehr klar politisch, sehr links positioniert haben, ohne jetzt auf die Argumentationen von allen reinzugehen. Wäre das klassisch etwas, wo ihr sagen würdet, das wäre was zum Beispiel auf das Image da einzahlt, auch im Employer-Ranking, weil das ja schon irgendwie für mich dann vielleicht nicht ganz konsistent ist?
In meinen Augen schon. Also in meinen Augen ist das auch, also wie passt die Wahrnehmung für das Unternehmen steht und auch nach außen kommuniziert zu der Wahrnehmung der Beschäftigten, ist für mich ein sehr entscheidendes Thema und was darauf auch einzahlt.
Ich habe noch eine Frage. Das kann sich ja auch verändern über die Zeit. Also es gibt ja klassische Fälle, wo Unternehmen keine gute Arbeitgeber-Image hatten und dann auf einmal ist das der Place to be. Und es gibt ja auch welche, die da auch durch Sachen durchsegeln. Wie gut erinnert sich praktisch der Mitarbeiter in eurer Erfahrung, die Mitarbeitenden?
Wir befragen ja jedes Jahr und da sieht man, jetzt gehen wir wieder zu den Rankings und da befragen wir ja auch die Außenwahrnehmung und da ist das ein bisschen versetzt. Also der Beschäftigte selbst hat dann in dem Jahr der Befragung direkte Reaktion darauf und die Außenwahrnehmung ist damit ein bisschen dahinter dann. Das kann sich dann länger ziehen oder sie bleibt sogar länger. Aber das sehen wir in den Daten schon, dass da Veränderungen drin sind und dann auch auf die Weiterempfehlungsbereitschaft Auswirkungen haben, weil die Leute dann nicht mehr so überzeugt sind oder nicht mehr sagen, ja, für den Arbeitgeber stehe ich jetzt, den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Da vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt zu ergänzen, weil ich glaube, wie sehr sich der Mitarbeiter erinnert, ist das eine, was vielleicht auch sehr unterschiedlich ist, was aber sehr konstant war über die ganzen Jahre, die Statista das gemacht hat, sind diese Faktoren. Das Thema Image, das Thema Leadership und auch das Thema persönliche Entwicklung. Diese Treiber der Weiterempfehlungsbereitschaft, die sind sehr konstant. Die Einzelaspekte, die darunter, die bewegen sich ein bisschen, aber die Hauptcluster, die sind sehr konstant. Und wenn ich mir überlege, was möchte ich machen und was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus, wenn ich mich auf diese Dinge konzentriere, dann zeigen unsere ganzen Daten über diese 10 Jahre plus, dass ich da nichts falsch mache, wenn ich an diesen Dingen arbeite. Und das ist, finde ich, eigentlich eine ganz schöne Nachricht, zu sagen, okay, es ist nicht sehr volatil, dieses Jahr muss ich das machen, nächstes Jahr ist es eigentlich das relevant für die Leute, sondern dass die Faktoren gleich bleiben. Und natürlich gibt es eine unterschiedliche Ausprägung, je nachdem, was das Unternehmen macht. Aber es ist nicht so, dass ich jedes Jahr einem theoretisch anderen Trend hinterherrennen muss, um als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
Und was ich darin gerade richtig schön finde, es ist ja total oft dieses Beschwere mit, jetzt kommt wieder eine neue Generation und was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Was wollt ihr denn noch alles, was wir machen? Und ich finde die Tatsache, es ist nicht volatil. Mitarbeitende kommen nicht jedes Jahr mit irgendeiner neuen Sache um die Ecke, wo sie sagen, und das müsst ihr jetzt tun und ansonsten finden wir es hier total kacke zu arbeiten. Ich finde das eine richtig schöne Message. Lieber Alex, was sind die Top 3 Kriterien? Was sind die Themen, wo du sagst, da gibt's nichts zu diskutieren, das sehen wir entlang aller Analysen, das macht einen exzellenten Arbeitgeber aus?
Also wenn wir es wirklich auf 3 Dimensionen runterbrechen wollen, dann will ich an der Stelle sagen, dass es das Image ist, das ist das Leadership und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Es sind also nicht irgendwelche fancy Dinge, die man rechts und links, dem neuesten Trend, es ist nicht mehr der Obstkorb, sondern jetzt die Siebträgermaschine, sondern es sind Vertrauen, Loyalität und Entwicklungschancen. Das ist das, glaube ich, was wir über Jahre in unseren Daten sehen und das macht einen guten Arbeitgeber aus.
Und ganz ehrlich, wenn man mal einfach so in sich reinfühlt, ne, einfach mal so ganz, ganz stumpf, sind es ja genau die Sachen, die uns allen wichtig sind in allen Beziehungen. Also ich möchte immer mich entwickeln können und was lernen und irgendwie bereichert werden. Ich möchte Vertrauen haben und ich möchte Loyalität haben. Ich finde total gut, dass ihr das mal berechnet und standardisiert und euch die Daten anguckt. Aber ich finde, es ist so oft gar nicht so überraschend, so, ach wirklich, die Mitarbeitenden möchten ehrlich behandelt werden und nicht gleich angebrüllt werden, warum sie denn jetzt schon wieder zu spät kommen. So, ja, wirklich. Und da denke ich mir manchmal, boah, Leute, gerade in so Führungspositionen, viel wäre ja schon mit ein bisschen Empathie gemacht. Ne? Einfach mal so zu überlegen, was will ich und wie möchte die andere Person behandelt werden? Entschuldigung, kam gerade so aus mir raus als Happy HR, wo ich mir denke, ja, mein Gott.
Ja, und ich finde genau das Thema, um da nochmal abzuschließen, wir haben ja gesagt, welche Faktoren haben wir eigentlich selber in der Hand? Ich finde, auf Mitarbeitende empathisch zu reagieren, sich einfach mal zu fragen, auch wenn es nicht immer nur positivste News sind, behandle ich mein Gegenüber gerade so, wie ich selbst gerne behandelt werden würde in dieser Situation, ist etwas, das habt ihr als Unternehmen in der Hand. Egal, was die Makroökonomie gerade draußen sagt, egal welche Krisen, egal ob ihr das Gehalt anpassen könnt oder nicht, fragt euch einfach, würde ich gerne in der Situation so behandelt werden?
Annika, es ist ja im Grunde schon das wieder, Entschuldigung, was wir oft gesagt haben, behandelt die Leute doch respektvoll wie Erwachsene. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz, ganz viel ein großes Danke sagen für die Einblicke. Es ist immer super cool, wenn man mal hinter die Kulissen gucken kann. Und was ist da besser, als gleich Statista zu nehmen? Vielen, vielen Dank von uns Externen. Wir versuchen ja, unsere Community zu beschenken. Deswegen an dieser Stelle nochmal die Erinnerung an die Horror-HR-Story, für die wir Geschenke, Überraschungen und ein Jobcoaching raushauen. Wir haben uns aber auch überlegt und, liebe Annika, die Ehre überlasse ich gerne dir, für alle die, die jetzt denken, das brauche ich auch,
haben wir natürlich etwas vorbereitet. Wenn ihr sagt, ihr würdet gerne verstehen, seid ihr eigentlich ein Unternehmen, was für ein solches Rating in Frage kommt? Silke und Alex haben einen Code für euch dagelassen für das kostenfreie Beratungsgespräch zum Thema Employer Rating. Alle Infos findet ihr nochmal in unseren Shownotes, aber einmal zusammengefasst, auf der Website findet ihr ein Kontaktformular. Hier gebt ihr bitte in die Betreffzeile hr-ungeschminkt ein. Danach wird sich jemand aus dem Team bei euch melden und ihr bekommt ein kostenfreies Intro-Gespräch und eine kurze Info, wie wird es ablaufen und werdet ihr als Unternehmen potenzielle Kandidaten, Kandidatinnen, ein solches Rating durchzuführen. Vielen Dank an euch für das Goodie. Vielen Dank an euch, dass ihr heute die Einblicke gegeben habt in der Folge. Es hat mir total Spaß gemacht. Immer wieder cool, als HRlerin von einem Unternehmen unterwegs zu sein, die auch gute HR-Produkte bauen. So, das freut mich immer direkt doppelt. Ich verbleibe schon mal mit einem riesengroßen Dankeschön.
Danke auch.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es hat großen Spaß gemacht. Und vielleicht auch für alle Unternehmen, das hier ist kein Wettbewerb. Also da bitte auch keine Scheu. Wir gucken uns das gerne gemeinsam an. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, da entstehen keine Kosten. Auch wenn wir das Rating durchführen mit euch, der Prozess an sich, da gibt es keine Registrierungsgebühr oder so, die da erstmal entstehen. Sollte am Ende da eine Auszeichnung bei rumkommen, dann würde da ein Lizenzvertrag entstehen. Aber das Rating an sich, also die Durchführung, ist ohne Registrierungsgebühr. Wir glauben da an einen fairen Prozess und an einen transparenten Prozess. Und das wollte ich an der Stelle nochmal sagen.
Vielen Dank auch von mir an euch beide, an alle da draußen. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören und happy HR. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.